Herzlich willkommen bei On Air, dem Amateurfunk-Podcast. Heute zu Gast DJ5AR, der Andreas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie sah denn dein Weg zum Amateurfunk aus?
Ja, ich begrüße dich, Michael, und alle Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Und mein Weg zum Amateurfunk, die Windpocken sind schuld. Ich hatte in jungen Jahren die Windpocken, entsprechende Langeweile, und habe dann mir Zeitungen angeguckt, die ich sonst nicht so frequentiert habe, wie die Hört zu, so eine Programmzeitschrift, die es in den 70er Jahren gab. Und da gab es eine Rubrik Aktuelle Kurze Welle, und die schrieben da was von Kurzwellensendern, die man in Deutschland empfangen könnte. Kurzwellensendern wohlgemerkt aus dem Ausland. Und dann habe ich das alte Schaub-Lorenz-Kofferradio von meiner Mutter hergenommen und mal geguckt, und prompt habe ich Radio Moskau, BBC und all diese Sender gefunden, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Habe mich dann ein bisschen in das Thema reingekniet, QSL-Karten oder Empfangsberichte verschickt, QSL-Karten bekommen und so weiter. Und dann kam der große Tag, an dem ich dachte, heute imponiere ich mal meinem Physiklehrer ganz ordentlich damit. Habe das ganze Zeugs mit in die Schule genommen, habe ihm das gezeigt. Er hat sich das geduldig angeschaut, mich nachmittags zu sich nach Hause eingeladen, als ich dann vor dem Haus stand und den Drei-Element-Beam auf dem Dach gesessen habe. Dachte ich, auweia, da hast dich auf was eingelassen. Ja, Rudi, der DL3TY, der ist leider nicht mehr unter uns, der wurde dann mein Mentor, war begeisterter UKW-Amateur, hatte einen zweiten Standort auf einem Berg ganz in der Nähe. Ich muss dazu sagen, ich habe damals im Harz gelebt, in Norddeutschland, und hat mich dort in den UKW-Bereich eingeführt, was man da so alles machen kann. Und seitdem begeistern mich die Bänder oberhalb von 144 MHz, weil ich finde, die haben so viele verschiedene Ausbreitungsmöglichkeiten und Experimentierfelder. Da bin ich dann von der Kurzwelle ganz abgekommen. Ja, und heute bin ich nach 20-jähriger Pause seit gut 10 Jahren wieder aktiv, hauptsächlich auf 23 und 13 Zentimeter. Ja, und bin dann auch irgendwann auf das Thema des heutigen Podcasts, nämlich Aircraft-Scatter, gestoßen.
Genau, du erzählst uns heute über eine ganz spezielle Betriebsart. Aircraft-Scatter ist ja nicht das, was man jeden Tag normalerweise macht, es sei denn, man ist dem verfallen. Was ist Aircraft-Scatter? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also auf den UKW-Bändern ist es ja so, man kennt also die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die vor allen Dingen auch für die kommerziellen Anwender wichtig sind. Und wer als Funkamateur so über die reine Kommunikation, über Relais und so weiter hinaus oder die Technik hinaus auf den UKW-Bändern was machen möchte, der hat natürlich den Ehrgeiz, möglichst große Entfernungen zu überbrücken. Und da freut man sich, wenn es wetterbedingte Überreichweiten gibt, und nutzt Ausbreitungsarten, bei denen Reflexionen so an gewissen natürlichen Objekten, also Objekte, da ist mir kein besserer Sammelbegriff eingefallen, eine Rolle spielen, wie etwa Sporadic E an der Ionosphäre oder Meteor-Scatter, Aurora, Regenscatter, hauptsächlich im oberen Gigahertz-Bereich, EME und so einige mehr. Und unter Aircraft-Scatter versteht man Funkverbindungen über Reflexionen an Flugzeugen, also an künstlichen Objekten. Und das funktioniert im Prinzip genauso wie ein Radar. Ja, also in der Regel treten Reflexionen auf, wenn sich so ein Flugzeug dann auf oder nahe der direkten Verbindungslinie von Sender und Empfänger befinden und zu beiden Seiten hin, also zum Sender und zum Empfänger, eine Sichtverbindung zum Flugzeug besteht. Und ein bisschen spielt auch die Fluglage eine Rolle, denn es müssen sich geeignete Reflexionsflächen ergeben. Und das kann bei einem Kurvenflug von dem Flugzeug dann manchmal auch nicht der Fall sein.
Wann hat man entdeckt, dass das überhaupt funktioniert? Seit wann gibt es Aircraft-Scatter im Amateurfunk?
Ja, ich bin also eigentlich gibt es das schon immer. Aber ich bin darauf aufmerksam geworden, vor gut 10 Jahren habe ich ein Vortragsskript vom Henning, DF9IC, im Internet entdeckt, und da hat er das näher beschrieben. Und da ist mir auch einiges klar geworden, was ich so früher mal erlebt hatte. Also ich erinnere mich da an ein QSO, das habe ich in den 80er Jahren aus einer Tallage heraus im Harz von meinem Elternhaus gemacht. Das war eine jugoslawische Station, die war 750 Kilometer von mir weg auf 2 Meter, und die habe ich locker in SSB gearbeitet. Und das war damals aber definitiv weder ES noch Meteor-Scatter, weil die Strecke, die Distanz, die war viel zu kurz für ES und Meteor-Scatter, und von der Tages- und Jahreszeit her hat das also auch nicht gepasst. Und von dem schon erwähnten Standort auf dem Berg habe ich also ganz oft Stationen so in 600 bis 700 Kilometern Entfernung in der Zeit gearbeitet, auf 2 Meter, auch jenseits der Alpen. Und die sind immer nur ganz kurz aus dem Rauschen hochgekommen und schnell wieder verschwunden. Und irgendwelche troposphärischen Überreichweiten waren da also nicht im Spiel, weil das war teilweise Regenwetter oder ja eben Wetter, was kein Tropo zulässt. Und das habe ich immer als Troposkatter abgetan. Das war irgendwie so damals der stehende Begriff. Und wenn ich da in der Rückschau draufschaue, dann wird mir klar, das kann eigentlich nur Aircraftskatter gewesen sein.
Man ist ja da abhängig vom Flugplan, mehr oder weniger, von den Flugplänen. Wie kann man vorhersagen, aus welcher Richtung Flugverkehr kommt in dieser Betriebsart? Gibt es da Hilfsmittel?
Ja, also die ganz frühen Pioniere, wie der erwähnte Henning, die haben zum Teil auch wirklich in Flugpläne reingeguckt und geschaut, wann muss denn ungefähr ein Flieger zwischen 2 Stationen sein. Also der Henning hat da viel mit vom Schwarzwald aus mit Stationen in Südschweden getestet. Aber heute ist das alles viel einfacher. Da gibt es sogenannte virtuelle Radare, wie zum Beispiel Planefinder oder Flightradar 24 und so weiter. Und die sammeln die Beobachtungsdaten von vielen verteilten ADS-B-Empfängern ein. Da muss man wissen, was ist ADS-B? ADS-B, das heißt Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Und dahinter verbergen sich Transponder an Bord von Flugzeugen, die permanent die Kennung des Fliegers, die Position, Flughöhe, Flugrichtung, Steig- und Sinkraten und noch einiges mehr an Informationen auf einer Frequenz von 1090 MHz aussenden. Und entsprechende Empfänger, die werden von interessierten Leuten hobbymäßig betrieben, die sich in mehr oder weniger großer Dichte über die ganze Welt verteilen. Und da sind natürlich auch eine ganze Menge Funkamateure dabei. Und die Betreiber der virtuellen Radare, die sammeln, wie gesagt, die Daten ein und visualisieren die dann auf ihren Webseiten in entsprechenden Karten, wo man dann sieht, wie sich die Flugzeuge dann in dem gezeigten Gebiet so vorwärts bewegen, Kurven fliegen und ja, was die halt so machen. Ne? Und als Funkamateur kann man nun aus den Karten abschätzen, welche Flugzeuge in Frage kommen, um eine ganz bestimmte Strecke zu einer Gegenstation zu bedienen. Und das ist aber ziemlich ungenau und aufwendig. Und da hat sich der Frank, der DL2 ALF, der auch ein begeisterter Contester ist, der hat sich das Programm AirScout geschrieben und das dann auch irgendwann frei verfügbar gemacht. Und in dem Programm kann man sein eigenes Rufzeichen und den Locator hinterlegen und dann das Rufzeichen und Locator einer Gegenstation eingeben. Und dann schaut das Programm, welche Flugzeuge in nächster Zeit die direkte Verbindungslinie tangieren und auch von beiden Seiten her zu sehen sind. Also zu sehen ist jetzt nicht wirklich optisch gemeint. Die Flieger sind viel zu weit weg, aber es besteht eine direkte Sichtverbindung zwischen Flieger und den beiden Stationen. Und das ist schon mal gut, denn dann kommt der Flieger für Reflexionen in Frage.
Je mehr Flugzeuge, umso besser, würde man meinen. Ist es von Vorteil, in der Nähe eines Flughafens ein QTH zu haben?
Ja, also je mehr Blech in der Luft ist, umso mehr so gut ist das. Und ja, hier in dem Umfeld des Frankfurter Flughafens, wo ich lebe, gibt es natürlich auch viele Fluglärmgegner. Und wenn ich das sage, ich freue mich über jeden Flieger in der Luft, dann gucken die mich immer ganz kariert an. Aber je mehr Flugzeuge unterwegs sind, umso besser ist es natürlich. Die Nähe zum Frankfurter Flughafen ist aber kein direkter Vorteil für mich. Vielleicht indirekt, weil viele Luftverkehrsstraßen über Frankfurt hinweg verlaufen. Aber generell ist ein Standort mit viel Luftverkehr in großen Höhen, so wie eigentlich überall in Mitteleuropa, vorteilhaft. Da geht eigentlich immer was. Und in den Nachtstunden merkt man aber auch, dass sich dann der Luftverkehr so nach Mitternacht ausdünnt, weil viele Flughäfen am Abend schließen und aus Lärmschutzgründen nachts keinen Flugverkehr zulassen, so wie hier auch in Frankfurt. Und in der Anfangszeit der Pandemie, als die ganzen Flieger am Boden geblieben sind, da ging natürlich so gut wie gar nichts mehr über Aircraftskatter. Und ja, ganz ähnlich verhält sich das auch mit Randlagen wie etwa dem Westen von Irland, wo ich mich oft aufhalte und auch auf UKW aktiv bin, da es muss man wirklich genau schauen, wann geht wo ein Flieger durch, um von dort aus mal eine Aircraft-Scatter-Verbindung zu machen. Aber zurück zur Frage. Ein Flughafen in der Nähe heißt zwar viele Flieger in der Luft, aber die sind nicht alle so hoch, und weil die halt anfliegen und abfliegen und die Elevationswinkel sind dann sehr steil. Und wenn man bedenkt, dass bei einer Reflexion der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel sein sollte, dann ergeben sich dadurch auch keine größeren Entfernungen.
Das heißt, Höhe ist wichtig. Muss der Reflexionspunkt möglichst in der Mitte dieser Standlinie zwischen den beiden Stationen sein, oder kann der auch näher zu einer der beiden sein und das reflektiert genauso?
Idealerweise geht der Flieger in der Mitte zwischen den beiden Stationen durch. Wenn man ein bisschen Übung hat und sich da eingefuchst hat und vielleicht sogar die Antenne mit einem Vertikalrotor anheben kann, dann kann man natürlich auch Flugzeuge, die mit einem steilen Erhebungswinkel zu sehen sind, ganz gut nutzen. Aber das ist dann schon eher was für Fortgeschrittene. Da komme ich vielleicht auch nachher noch mal kurz drauf.
Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das heißt, die maximale Reichweite ist eigentlich mit der maximalen Dienstgipfelhöhe der Flugzeuge gekoppelt. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Die Zivilmaschinen fliegen also bis 12.000 Meter hoch, also 12 Kilometer hoch. Und idealerweise sind die dann so 300 bis 400 Kilometer weg, von normalen Standorten aus gesehen. Und dann lassen sich da also auch Distanzen von bis zu 800 Kilometern, manchmal auch mehr, überbrücken. Also wenn jetzt beide Stationen ganz extrem auf hohen Standorten wären, meinetwegen so in 1200 Metern oder 2000 Metern Höhe, dann ließen sich auch Distanzen von mehr als 1000 Kilometern überbrücken, weil letzten Endes spielt uns ja die Erdkrümmung da einen Streich und begrenzt die Sichtweiten auf die Maschinen. Aber wie gesagt, für normale Standorte mit freier Horizontsicht liegen die überbrückbaren Distanzen so bis bei 800 Kilometern. Mein weitestes reines Aircraft-Scatter-Kurs-O auf 23 cm habe ich mit HA5 KDQ gehabt. Das waren 830 Kilometer, aber in der Richtung habe ich also eine sehr, sehr freie Sicht. Ich bin hier ungefähr 100 Meter oberhalb der Rhein-Main-Ebene und habe so eine ganz leichte negative Elevation zum Horizont in der Richtung. Also das sind schon ganz extrem gute Bedingungen. Auf 13 Zentimeter geht es ähnlich gut. Da ist also mein weitestes QSO das mit HG7F über 817 Kilometer. Also gerade auf diesen oberen Bändern 23 Zentimeter und aufwärts, da spielt Aircraft-Scatter so im Betrieb doch eine richtig wichtige Rolle mittlerweile. Und wenn man Aircraft-Scatter mit Tropo kombiniert, da habe ich also auch schon eine Distanz von 1280 Kilometern mit Paolo IK7 UXW geschafft. Da sind wir dann per Aircraft-Scatter über die Alpen und per Tropo über die Adria. Also so Experimente sind da natürlich auch drin. Aber solche Gelegenheiten ergeben sich relativ selten. Aber wie gesagt, wichtig ist halt, beide Stationen müssen Sichtverbindung zum Flugzeug haben. Das Flugzeug sollte möglichst in der Mitte sein. Und dann kommt man auch mit Aircraft-Scatter, also auch auf den Gigahertz-Bändern, schon ganz erkleckliche Strecken weit.
Zum Ablauf, wie lange dauert üblicherweise so ein QSO? Und kann man am Klang des Hochrauschens, oder gibt es da eine markante Größe, wo man erkennt, hoppala, das müsste jetzt ein Flugzeug sein?
Ja, also ich habe auch schon unverabredete QSOs gefahren, aber so richtig hören tut man das im ersten Moment natürlich nicht. In der Regel mache ich Skets, und mit einer eingespielten Gegenstation, so wie meinem Freund Giorgio aus der Nähe von Venedig, da wickle ich so ein QSO dann in weniger als 20 Sekunden ab. Und wir wissen aber genau, worauf wir hören müssen, wir kennen uns, und da wird also auch kein Fitzelchen Information übermittelt, was irgendwie überflüssig wäre. Die Frage ist eigentlich, wie viel Zeit steht für ein QSO zur Verfügung? Und das hängt davon ab, wie lange so ein Flugzeug im Fokus von den beiden Antennen bleibt. Und das wiederum hängt davon ab, wie weit es entfernt ist, wie schnell es ist, in welchem Winkel es die Verbindungslinie zwischen den beiden Stationen kreuzt und wie hoch und so weiter. Und im besten Fall fliegt so ein Flugzeug natürlich die Linie entlang. Dann hat man also alle Zeit der Welt, um das mal überspitzt zu sagen. Aber in den meisten Fällen kreuzen die und dann stehen einem zwischen 1 und 3 Minuten pro Flugzeug zur Verfügung. Manchmal hat man Glück, dass mehrere Maschinen nacheinander die Verbindungslinie kreuzen und dann hat man natürlich auch entsprechend mehr Zeit. Aber so für ein Schwätzchen reicht es in der Regel eigentlich nicht.
Gibt es für Aircraft-Skater einen bestimmten Ablauf, wie das QSO sich entwickelt und wann man was austauscht? Unterscheidet sich das von anderen klassischen QSOs?
Im Prinzip ja und im Prinzip nein. Also ganz glasklares Jein. Da gelten also normal die ganz normalen Regeln der IAU für QSOs. Man identifiziert sich gegenseitig über die Rufzeichen, tauscht den Rapport aus, bestätigt den Empfang mit Roger. Das ist so, wie es sonst auch läuft. Bei Contesten muss man manchmal noch irgendwelche zusätzlichen Informationen übermitteln, das ist klar. Aber weil man in der Regel noch ganz wenig Zeit hat, sollte man im Fall eines Scats zum Beispiel die Gegenstation schon mit Nennung beider Rufzeichen anrufen. Das ist zwar selbstverständlich, aber ich betone das hier nochmal so deutlich, weil viele Stationen an der Stelle aus Bequemlichkeit einfach nach einer Scat-Vereinbarung die CQ-Schleife anwerfen. Und da verliert man Zeit, wenn man das QSO regelkonform abwickeln will. Und wird man als hörende Station gleich mit beiden Rufzeichen angerufen, dann kann man sofort mit dem Rapport, natürlich mit den eigenen Rufzeichen und dann dem Rapport antworten, weil der Rapport signalisiert ja, dass man beide Rufzeichen aufgenommen hat. Das mag zwar kleinlich klingen, aber meine Erfahrung zeigt, dass das äußerst hilfreich ist. Und ja, überhaupt sollte man auf die Übermittlung von nicht relevanten Informationen verzichten und irgendwelche Höflichkeitsfloskeln oder sowas, das ist da also nicht angebracht. Wiederholungen, die nicht nötig sind, sollte man vermeiden. Also wenn ich weiß im Contest, er hat meinen Rapport, ihm fehlt nur noch die Nummer, dann sende ich nur noch die Nummer. Oder wenn der Locator fehlt, dann eben nur noch den Locator und keine anderen Informationen, die die Gegenstation schon hat. Also da ist wirklich Betriebstechnik gefragt. Und überhaupt ganz kurze Durchgänge sollte man machen, auch beim Anruf, nur die beiden Rufzeichen und kommen, weil man darf keine Zeit verschwenden. Und wirklich nur die Dinge wiederholen, immer wieder senden, die der andere noch nicht hat. Aber das macht halt auch die Übung da reinzukommen.
Gibt es ein spezielles Reporting bzw. Bestätigungsverkehr für diese Betriebsart?
Nein, das gibt's nicht. Also hier gelten die Regeln der jeweiligen Senderarten. Also wenn ich CW oder SSB mache, gibt es einen RST-Rapport. Und wenn ich eine digitale Senderart verwende, dann gibt es DB-Reporte.
Ist man dann nur auf Scats angewiesen oder gibt es auch eine Chance, per CQ-Ruf ein Aircraft-Scatter-QSO zu führen?
Also auch hier wieder ein glasklares Jein. Das kommt drauf an. Wenn man also auf 2 Meter zum Beispiel die FT8-Frequenz mal durchlaufen lässt, dann tauchen immer wieder Stationen aus Entfernungen von mehreren hundert Kilometern auf und die bleiben meistens nur über ganz wenige Perioden zu sehen. Und das ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit Aircraft-Scatter. Wenn man da fix ist und gleich beim ersten CQ von diesen Stationen anruft, dann kann es sein, dass man auch ein QSO komplettieren kann. Wenn nicht, lässt man den PC einfach weitermachen und beendet das QSO dann mit dem nächsten Flieger. Immer vorausgesetzt, die Gegenstation ist genauso geduldig wie man selber. Das gilt nicht nur für CQs in FT8, sondern prinzipiell für jede Sendeart. Man muss aber einfach zur richtigen Zeit auf der richtigen Frequenz sein und die Antenne in die richtige Richtung haben. Also da ist auch ein bisschen Glück mit dabei. Bei FT8 kann man natürlich über längere Zeit die Frequenz beobachten und dann sieht man, dass eine Station immer wieder kommt und dann kann man halt sich auf die Lauer legen und sobald er wieder auftaucht, dann entsprechend anrufen und dann das QSO vielleicht komplettieren. Also effizienter ist auf jeden Fall, wenn man einen Scat vereinbart. Da gibt es zum Beispiel den UN4KST-Chat. Und da gibt es auch viele Leute, die mit Aircraft-Scatter schon viel Erfahrung haben und einem da auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und das schon erwähnte AirScout-Programm vom Frank, vom DL2 ALF, das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Das ist ein Windows-Programm, sollte man sich installieren. Und dann kann man schauen, wann zu welcher Gegenstation ein Flieger durchgeht, wie lange es noch dauert, bis der kommt. Und das ist äußerst hilfreich für die Scats. Und man kriegt auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was da oben in der Luft eigentlich passiert.
Im Zeitalter der Wasserfälle, wo die meisten nur mehr reinhören oder besser gesagt reinschauen, kann man so quasi FD8 verwenden als Probierlampe, um dann schnell auf einer UKW-Anruffrequenz zu versuchen und vielleicht wird man dann gehört.
Ja, genau so ist das. Allerdings FT8 würde ich nur auf 2 Meter verwenden. Auf den anderen Bändern wird das da schon eng.
Gibt es spezielle Frequenzbereiche und bevorzugte Modulationsarten? Ich habe eher gedacht, dass das mehr auf Telegrafie hingeht, weil ja da nicht viel Signal reflektiert wird. Aber wenn das mit SSB auch funktioniert, wie schaut das aus üblicherweise?
Ja, das kommt halt immer auf die Signalstärken drauf an. Ne? Das ist als, wenn A380 durchgeht, dann reicht es vielleicht sogar für ein Schwätzchen. Wenn das nur eine kleine Boeing 737 ist oder noch kleiner, dann muss man froh sein, wenn man das in CW schnell hinbekommt. Aber ich hole mal ein bisschen aus zu der Frage. Also Aircraft-Scatter geht eigentlich auf allen Bändern bis hoch in den SHF-Bereich. Aber mit der steigenden Frequenz, da wird es auch immer schwieriger. Und wegen der nicht immer so starken Signale sind Schmalbandbetriebsarten natürlich die erste Wahl. Im 2-Meter-Band, da kann man SSB machen, CW oder ich sag mal kurzperiodische digitale Sendearten wie FT8. Die kommt ja mit 15 Sekunden aus, wobei noch kürzer wäre da sogar noch besser. Und auf den hohen Bändern, da so oberhalb von 1 GHz, sieht das dann ein bisschen anders aus, weil zum einen die allgemeine Aktivität weniger wird, die Antennen bündeln stärker und, das ist ganz wichtig, der Doppler-Effekt, der kommt da immer stärker zum Tragen, je höher die Frequenz wird, weil die Flugzeuge sind ja in Bewegung. So ganz allgemein kann man sagen, CW geht immer, SSB meistens auch. Und FT8, wie schon gesagt, auf 2 Meter okay, aber da oben oberhalb von 1 GHz ist das nicht mehr so geeignet, weil einfach die Modulationsart zu schmal ist und da drückt einem der Doppler-Effekt das Signal sofort an die Seite. Das kann FT8 nicht mehr kompensieren und da braucht man also digitale Sendearten, die besser mit dem Doppler umgehen können. Ich habe da ganz gute Erfahrungen mit JT9F oder IceCat gemacht, aber da in dem Bereich, da hat sich noch nichts rauskristallisiert als Standard, da wird auch noch viel experimentiert. Also auf 23 cm, ich reite jetzt ein bisschen auf dem Doppler rum, auf 23 cm, da muss man mit Dopplerverschiebungen von plus minus 200 Hertz rechnen und auf 70 mit einem Drittel davon, auf 2 Meter mit einem Neuntel davon. Das heißt, da sieht man also, dass 2 Meter dopplermäßig relativ unkritisch ist und je höher man kommt, umso schlimmer wird das. Und bei 10 Gigahertz, da sprechen wir schon von 1,5 Kilohertz Dopplerverschiebung während eines Flugzeugdurchgangs. Und die Größenordnung von dem Doppler-Effekt hängt natürlich von der Relativgeschwindigkeit des Flugzeugs zu den beiden beteiligten Stationen ab. Das heißt, je größer die Relativgeschwindigkeit, umso stärker der Doppler. Am stärksten ist der Doppler, wenn die Verbindungslinie zwischen den beiden unter 90 Grad gekreuzt wird. Und wenn die Maschine, wenn man Glück hat, die Maschine fliegt die Verbindungslinie entlang, dann geht die Dopplerverschiebung gegen Null, weil der Betrag für jede beteiligte Station ist gleich groß, nur das Vorzeichen ist unterschiedlich und wenn man die aufsummiert, dann gleichen sich die beiden Dopplerverschiebungen aus. Also ich bevorzuge auf den Bändern oberhalb von 2 Meter Telegrafie, nicht weil ich so ein glühender Verfechter davon bin, sondern weil man damit kurz und prägnant die wesentlichen QSO-Daten übermitteln kann. Also CB ist da wirklich eine schöne, knackige Sendeart. Und hat jetzt nichts mit übermäßiger Liebe zu CW zu tun. Es ist einfach nur die Sendeart, die da am praktischsten ist. Und eine Dopplerverschiebung, die kann ich in CW gut beherrschen, weil ich ja einfach nur auf den Ton höre. Und wenn der Ton ein bisschen höher wird, dann ist das nicht so dramatisch. Ich darf natürlich das Filter nicht so eng gesetzt haben, sondern in einem besten Fall mit SSB-Filterbreite arbeiten. Und in CW kann ich also auch die Länge der Sendeperioden den entsprechenden Bedürfnissen anpassen.
Speziell für den Newcomer interessant, benötigt man dafür nachgeführte Richtantennen oder geht es auch mit einem Rundstrahler?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Das gilt natürlich wie immer und überall. Eine gute Antenne ist nur durch eine bessere Antenne zu ersetzen. Und eine kleine Yagi sollte es für QSO-Betrieb schon sein. Und ja, bei stark bündelnden Antennen kann man durch Nachführung sogar noch ein paar Sekunden und auch etwas Feldstärke rausschinden. Also wenn ich jetzt eine Verbindung habe über, sagen wir mal, 600 Kilometer irgendwohin und der Flieger kommt rechtwinklig auf die Verbindungslinie zu, dann hole ich ein paar Sekunden raus, wenn ich meine Antenne, das ist ein 3-Meter-Spiegel auf 23 cm mit einer ziemlich schmalen Keule. Wenn ich die Antenne dann frühzeitig auf den Flieger richte und anfange zu rufen und dann hört die Gegenstation mich vielleicht 10 Sekunden früher und das kann manchmal auch entscheidend sein, ob das QSO klappt oder nicht. Die Elevation, die spielt nicht so eine große Rolle, die liegt bei solchen Entfernungen vielleicht bei 2-3 Grad und das machen die meisten Yagis locker noch mit. Kommen die Flieger näher, sind die näher bei mir, dann muss ich die Antenne eben wegen der schmalen Keule schon anheben. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Aber ich sag mal, mit normaler Ausstattung, wenn man sich was Gutes tun will, dann gibt man seiner Yagi vielleicht so 2-3 Grad Elevation, wenn man die montiert. Und das reicht in aller Regel. Aber prinzipiell geht das auch mit dem Rundstrahler. Das kann man nämlich sehen, wenn man Barken beobachtet. Die sind ja in der Regel rundstrahlend. Und ich lasse da immer dann das WSJTX mitlaufen, auch wenn ich es nicht brauche, wenn ich nicht digital arbeiten will, weil es hat da diesen White Graph. Und da sieht man also auch die schwächsten Spuren von irgendwelchen Signalen. Und wenn dann so ein Flieger durchgeht, ich sag jetzt mal auf 23 oder 13 Zentimeter, das gibt wunderschöne Grafiken.
Ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge den ambitionierten Satellitenfunker Newcomer, der mit Handfunkgerät und Kreuz-Yagi an einem Stock versucht, den Satellitenkurs zu machen, was ja auch immer wieder funktioniert. Hat das einen Sinn oder braucht man da deutlich höhere Sendeleistungen?
Ja, also bei Aircraft-Scatter muss man mit weniger Feldstärke rechnen als bei Satelliten. Also ich habe oft schon zugehört, wenn die ISS durchgegangen ist, da reicht ein Handfunkgerät. Das gibt bombenlaute Signale, aber die senden da oben ja auch mit mehreren Watt und wir haben direkte Sicht zum Satelliten und oder zur ISS. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Feldstärkeproblem. Bei Aircraft-Scatter ist das aber schon die Frage, wie laut kommt die Gegenstation an. Wir haben ja nicht nur A380s da oben rumfliegen, sondern also auch kleinere Maschinen. Die Fluglage spielt eine Rolle und so weiter. Das heißt, es sind oft auch sehr, sehr leise Signale, die man hört. Und mit Handfunkgerät und Kreuz-Yagi in der Hand, da kann man, glaube ich, da nicht allzu viel besehen.
Wenn man jetzt in einem Tal wohnt, schafft man dann mit UKW auch über Reichweiten? Du hast gesagt, nur wenige Grad Elevation, um wirklich hier hunderte Kilometer weit zu kommen. Aber in einem Tal ist man natürlich gefangen. Muss man steil rausfunken? Geht da auch was?
Ja, also wenn man in einem ganz tiefen Talkessel sitzt, dann ist das mit Sicherheit nicht so gut. Aber in der Regel sind die Hügel ja doch ein bisschen weiter weg, dass also maximal so einstellige Gradzahlen an Horizonthöhe da sind. Oder man hat also auch Vorzugsrichtungen, wo es dann aus dem Tal herausgeht. Und da kann man also ohne weiteres auch mit Aircraft-Scatter was besehen. Also das hilft vielleicht auch, wenn man standardmäßig eine gewisse Elevation zum Horizont hat, die Antenne auch dementsprechend anzuheben oder angehoben montiert, am Mast zu befestigen, um dann nicht in die Hügel hineinzustrahlen. Aber wenn man in bestimmten Richtungen frei ist, da kann man zum Beispiel auch mit Sidescatter experimentieren. Dazu richtet man die Antenne dann auf Flugzeuge, die parallel, aber wirklich fast exakt parallel zur Verbindungslinie, zur Gegenstation fliegen. Das habe ich zum Beispiel mit Salvo DK3SE ausprobiert. Der wohnt am Südhang des Schwarzwalds, hat in meine Richtung mehr als 10 Grad Elevation zu der Bergkuppe oder zu dem, was er vom Schwarzwald halt sieht. Das heißt, er geht direkt definitiv gar nichts. Und wir haben dann so geguckt, östlich von uns im Bereich von Stuttgart, Flieger, die dann parallel zu unserer Verbindungslinie geflogen sind, da haben wir dann die Antennen draufgerichtet und wir haben es also geschafft, auf 23 und auf 13 Zentimeter auf die Art und Weise auch QSOs zu fahren. Salvo kann seine Antenne natürlich auch anheben. Der hat dann 2-Meter-Spiegel, macht auch EME. Und da haben wir also auch schon mit Fliegern gespielt, die so mehr oder weniger direkt über seinem Kopf rumgeflogen sind oder durchgegangen sind. Und das funktioniert also auch mit beeindruckenden Feldstärken. Und ja, mit einer kleineren Station habe ich vor Jahren mal experimentiert. Die sitzt im Tal der Mosel, ganz unten drin. Das Moseltal ist ja auch sehr, sehr eng. Und der hat seine Antenne also etwas angehoben, montiert gehabt. Und da haben wir also auf die kurze Distanz, also auch auf 23 Zentimeter gearbeitet. Allerdings war die große Schwierigkeit da der Doppler-Effekt, weil die Distanz kurz, die Flieger sehr nah, die Relativgeschwindigkeit sehr hoch. Und da war eher die Herausforderung, mit der RIT das Signal zu verfolgen, damit wir da in SSB hingekommen sind.
Ganz verwegene Frage, aber kriegt man damit auch einen Repeater auf?
Ja, das ist mir also nicht bekannt, dass das schon mal jemandem gelungen wäre. Das ist vielleicht eine gewisse Herausforderung, aber zu FM oder Digital Voice Repeater würde ich einfach mal Nein sagen. Das klappt nicht. Bei Lineartranspondern könnte das schon gehen. Das müsste man mal ausprobieren, ist vielleicht mal eine Herausforderung, die ich mal angehen muss.
Gibt es noch andere künstliche Reflektoren, die man nutzen kann?
Ja, von Cesar, ja, 8CXN auf Teneriffa habe ich neulich gelesen. Der hat mit einem Funkfreund in einem Nachbartal, mit dem er auf 23 Zentimeter nicht direkt arbeiten kann, mit dem R8CSB, Schiffscatter gemacht an Kreuzfahrtschiffen, die da vor der Küste lang geschippert sind. Und die haben dann von Tal zu Tal mit Reflexionen an Kreuzfahrtschiffen QSOs fahren können. Und Duck, VK3UM, der ist leider auch nicht mehr unter uns, der hat mir mal von QSOs nach Neuseeland über Reflexionen an der Mir berichtet, die er in den 90er Jahren gemacht hat auf 70 Zentimeter. Und an der ISS hat es also auch schon QSOs über Reflexionen gegeben. Das habe ich selbst auch mal mit dem PA3FXB ausprobiert, habe dann PI9CAM und SM7FWZ auch gearbeitet über Reflexionen an der ISS. Da ist natürlich der Doppler-Effekt wegen der extrem hohen Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern also richtig, richtig hoch. Also da liegt man auf 23 Zentimeter bei Dopplerverschiebungen von plus minus 60 Kilohertz und die müssen ja während des QSOs permanent korrigiert werden und das war schon fast die größte Herausforderung, die sich uns da gestellt hat. Und das hat natürlich Appetit gemacht auf mehr und dann haben wir mal mit ganz normalen Satelliten, die ja viel, viel kleiner sind als die ISS, probiert und experimentiert. Da gab es mal ein Event mit HB9Q, mit dem großen 10-Meter-Spiegel und ich glaube, der Hannes war auch dabei, der OE5JFL. Und wir haben versucht, mal an den hellsten Satelliten, die man mit dem bloßen Auge sehen kann, Reflexionen zu erzeugen. Gesendet wurde von PI9CAM mit einem 25-Meter-Radioteleskop in den Niederlanden. Und wir anderen, wir haben halt versucht, irgendwas aufzufangen. Und einzig Hannes hat irgendwas gesehen, aber so ganz sicher war das auch nicht, ob das jetzt eine Reflexion an dem Satelliten war. Das hat mir aber keine Ruhe gelassen, wie so oft. Und ich habe da mal angefangen zu rechnen und habe dann rausgefunden, nicht die hellsten Satelliten, die optisch hellsten Satelliten sind die besten, sondern die am nächsten dran sind und habe dann von 14.000 Kandidaten mal gerade 300 Stück identifiziert. Also mein Rechner, der hat da tagelang gerechnet, um mögliche Satelliten rauszufinden, wo also das Leistungsbudget bei der Reflexion groß genug bleibt, um ein Signal zu empfangen. Und da sind wir gerade so 300 Stück übrig geblieben. Dann haben wir wieder angefangen, PI9CAM mit dem 25-Meter-Spiegel und ich hier mit meinem kleinen 3-Meter-Spiegel und haben Experimente gemacht und nach 2 Jahren Testen, Vorbereiten und immer wieder probieren, haben wir es dann geschafft, an einem russisch-ukrainischen Erderkundungssatelliten, die haben ja ganz früher nochmal zusammengearbeitet, ein QSO zu fahren. In JT9F, wegen der hohen Dopplerraten und ja, das hat also auch geklappt, aber ist jetzt so nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, weil es gibt nicht viele 25 Meter Spiegel, die zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, 2 Jahre auf das QSO hingearbeitet. Die Geduld, die muss man auch erstmal aufbringen.
Gut, mit Starlink ist jetzt reichlich mehr Reflexionsfläche im Orbit. Vielleicht entwickelt sich das zu einer populären Betriebsart in nächster Zukunft.
Ja, das glaube ich kaum, weil die Starlinks, die sind einfach zu klein. Die sind ja nicht viel größer als die CubeSats. Und der OKEAN-O, der hatte, glaube ich, schon eine Größe von, eine Länge von 5 Metern und auch einen entsprechenden Radarquerschnitt.
Und die Solarpaneele werden da sicher auch ihren Teil dazu beitragen.
Ganz gewiss.
Naja, dann müssen wir nur noch schauen, ob vielleicht bei Fluggesellschaften QSL-Karten mit VIA eingegangen sind, wer weiß. Die können sicher nichts damit anfangen. Andreas, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen, sehr spannend, und vielleicht gibt es jetzt ein paar neue Scatterjäger.
Ja, ich bedanke mich, Michael, hat mir Spaß gemacht, mich mal über dieses Thema zu unterhalten, was mir doch sehr, sehr am Herzen liegt, und vielleicht aktiviert ja doch der eine oder andere sein IC 9700, mit dem er sonst nur 2 Meter und 70 Zentimeter macht, baut sich eine kleine Antenne auf den Mast und fängt mal an zu scattern. Für die Leute, die so im Umkreis von 500 Kilometern um Mainz herum sind oder Frankfurt herum sind, den stehe ich auch gerne für Tests zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an dj5ar@drc.de. Dann kann man da mal testen und probieren und ein bisschen Appetit auf mehr machen. Vielen Dank, Michael.
Danke, servus.